Ein herzliches guten Morgen und Gott mit euch. Und ich begrüße jeden zum Gottesdienst hier, Sie und dich. Und wir wollen diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich habe noch ein Losungswort mitgebracht von heute Morgen. Jesaja 30, 18. Der Herr macht sich auf, dass er sich eurer erbarme. Das ist ein Teil aus dem Vers 18. Ich lese den mal ganz vor, weil es mich richtig gut. Darum harrt der Herr darauf, dass er euch gnädig sei. Und darum macht er sich auf, dass er sich eurer erbarme. Denn der Herr ist ein Gott des Rechts, wohl allen, die auf ihn harren. Da wird also viel geharrt, nicht? Der Herr harrt zu Beginn des Verses und wohl allen, die auf ihn harren. Also das ist so eine Klammer, finde ich, das ist bemerkenswert, dass ja, Gott manchmal auch auf uns wartet, bis wir soweit sind, dass wir ihn erkennen, dass wir auf seine Angebote eingehen. Da hat manchmal Gott auch einen ganz langen Atem, das ist toll. Und wohl aber auch denen, die auf Gott harren, die es auch ertragen können, dass Gott einen langen Atem hat und wir mit unseren Anliegen nicht gleich so um die Ecke kommen. Und ich finde, das ist ein wunderbarer Zuspruch. Ich möchte mit uns beten und ich bitte dazu aufstehen. Vielen Dank, lieber Jesus, für diesen Morgen. Vielen Dank, dass du uns hier zusammengebracht hast, dass wir uns vor deinem Thron versammeln, dass wir uns nach dir ausstrecken, auf dich schauen, dass wir dir alles zutrauen, dass wir mit leeren Händen vor dich treten, die Hände vor, ja, leer machen innerlich, dass wir empfangen können, dass wir uns zurüsten lassen können. Du willst an uns arbeiten, auch heute. Durch dein gutes Wort, durch Gemeinschaft, durch Lied und durch gute Eindrücke. Danke, Herr, dass du uns diese Stunde heute Morgen gibst, dass wir zusammen sein können mit dir. Amen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer. Bei diesem Lied wollen wir die Kollekte zusammenlegen. Die ist bestimmt für die Anschaffung neuer Gesellschaftsspiele für die Gemeinde. Da hat die Gemeinde wohl einen herben Verlust erlitten, weil irgendwelche lieben Leute hier den Unterschied zwischen mein und dein nicht verstehen. Und wahrscheinlich liegen die Spiele irgendwo bei irgendjemandem zu Hause, mögen dort gesegnet sein. Jedenfalls, wir müssen neu anschaffen und dazu wollen wir heute zusammenlegen und bitte seid großzügig, dass der Teamkreis wieder viel Spaß hat. Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer. Thank you. Ja, wir hatten hier im Garten neulich eine ganz tolle Feier. Ich habe ein Bild mitgebracht. Ich hoffe, das klappt jetzt auch. Jo, Seniorenkreis. Wir haben ja vor einigen Jahren die befestigte Fläche vor der Grillhütte erweitern lassen, dass eben auch unsere Senioren dort trittsicher hinkommen mit ihren Rollatoren, was sie alles so haben. Und wir haben da eine ganz lange Tafel aufgebaut und hatten richtig Spaß. Das Wetter hat auch durchgehalten, obwohl eigentlich Regen angesagt war, hat das also wirklich super, super durchgehalten. Wir waren also richtig viele Leute, ich glaube 45 Leute waren wir, und wir hatten einen wunderschönen Nachmittag. Und ja, wir hatten auch davor den Sonntag, das habe ich jetzt nicht mehr mit Bildern, waren wir am Möhnesee, hatten einen wunderschönen Ausflug. Also der Seniorenkreis, der ist richtig aktiv geworden, und wir würden uns eben auch freuen, wenn andere, die sagen wir, ins seniorenkreisfähige Alter gekommen sind, da nicht nur denken, dass das irgendwelche alten Tatterkreise sind, die da noch bespaßt werden, sondern wir haben wirklich eine wunderschöne Stimmung, und bin jetzt ja selber mit meinen 60 auch ein reguläres Mitglied. Also möchte ich also auch allen Mut machen, einfach mal reinzuschauen, und je mehr wir dann auch wieder werden, umso mehr wird das auch wieder lebendiger. Ganz herzliche Einladung. In dem Zusammenhang ist am 21., also in dem nächsten Seniorenkreis ist jetzt am kommenden Donnerstag. Da wäre schon mal erst die Gelegenheit, das schon mal anzutesten. Also immer gern herbei. Und am 21. September ist ein Bundesseniorentag in Marburg. Das ist also ein ganz großer Auflauf. Da sprechen auch so ganz die großen alten Granden und also viele bekannte Leute treten da auf. So eine große Messe, wo alle möglichen Verlage und Werke dort auch ihre Stände haben. Also es ist ein ganz toller Tag, und ein paar fahren hin. Und wer mag, kann sich dann gerne anschließen. Vielleicht hier, Wenzels haben das ja organisiert. Mach mal Hand hoch. Genau. Also Thomas Wenzel nimmt gern noch Anmeldungen entgegen. Dann habe ich hier die Sonja. Ihr wolltet was zum Sommerfest sagen, was jetzt demnächst ansteht.
Ja, die Feierei geht bald weiter. Am 14. September, am Samstag, ist unser Sommerfest, wo wir hier hoffentlich bei schönem Wetter vor dem Gemeindehaus feiern wollen mit allen, die zur Gemeinde dazugehören, und Gästen, die wir einladen, und Leuten, die hoffentlich vom Aldi-Parkplatz sich einfach spontan einladen lassen auf eine Tasse Kaffee oder ein Stück Kuchen oder eine Bratwurst. Deswegen ist das auch an einem Samstag und nicht an einem Sonntag, dieses Fest, damit man da noch Leute einladen kann. Ja.
Ja, und wir brauchen auch noch fleißige Hände weiterhin, damit das auch gelingen kann und wir da zusammen eine schöne Zeit haben dürfen. Und unter anderem brauchen wir noch Leute, die helfen beim Kuchen, also indem sie zum einen Kuchen backen und mitbringen, und auf der anderen Seite brauchen wir auch Leute, die bereit sind, sich hinzustellen für eine Weile und Kuchen auszugeben an die Gäste, die dann da hinkommen und Kuchenhunger haben. Und ich glaube, Sonja braucht auch noch Hände.
Ja, ich brauche noch Leute, die mit aufbauen oder mit abbauen oder beides. Also Leute, die entweder in der Mittagszeit vor dem Fest mit aufbauen oder am frühen Abend, am Ende des Festes, mit abbauen. Ihr könnt euch nach dem Gottesdienst bei mir melden. Ich bin da irgendwo im Foyer. Gibt's heute Getränke? Ich weiß nicht. Nein, also dann ohne Tasse Tee stehe ich dann da.
Jo, dann nehmen wir kurz mal den Flyer zur Hand. Was hier noch nicht draufsteht, ist ein mögliches Männerfrühstück, das eigentlich am 14. geplant war. Das hat sich aber jetzt sozusagen überschnitten mit dem Sommerfest. Natürlich lassen wir es dann bleiben. Wir überlegen noch, ob wir es am 7.9. machen. Da hat aber der Referent, der am 14. zugesagt hatte, dann hatte passen müssen. Und wir überlegen noch, ob wir jemanden finden, ob wir es machen. Also wenn, dann werden wir es kurzfristig über den Verteiler an die Männer dann nochmal veröffentlichen, noch hier in der Gemeinde. Dann Gemeindeumfrage, das geht noch ein paar Tage, und ich möchte ermutigen, dass jeder sich vielleicht nochmal damit hinsetzt und befasst, sich Gedanken macht und auch immer unter dem Blickwinkel, wie bringe ich unsere Gemeinde weiter, was kann ich dazu beitragen, was sind meine Gedanken dazu. Ich empfehle auch davor, auch ins Gebet zu gehen, dass das nicht so Sachen sind, die so aus einem selber herauskommen, aus einer eigenen Laune, sondern dass das wirklich auch geführtes Feedback ist. Dann noch der Männertag am 31. August in Dietzölstal. Das ist immer ein wunderschöner Tag, wo aus allen Gemeinden eben interessierte Männer zusammenkommen und sich mit tollen Vorträgen weiterbringen lassen und tolle Ideen kriegen. Dann habe ich als nächste Position Fürbitte. Da hatte ich mir jetzt überlegt, wir bilden so ein kleines Dreierteam. Wir beten für unsere Gemeinde, für die Stadt Dortmund und für die Welt. Und da habe ich drei Persönlichkeiten aus unserer Gemeinde angesprochen und ich würde dich bitten, dass die hier mal zu mir kommen. Das, was dann hier zusammentun. Wir stehen dazu auf.
Lieber Vater, ich möchte danken für unsere Gemeinde. Ich möchte vor allen Dingen dafür danken, dass es deine Gemeinde ist und dass du wirklich das größte Interesse daran hast, dass so, wie wir zusammen hier in der Gemeinde sind, so wie wir zusammen leben, dass das einfach zu deiner Verherrlichung passiert. Und dass die Leute, die nicht zur Gemeinde gehören, erkennen können, dass wirklich Liebe hier ist. Das liebevoll Leben, dass das nicht nur ein Slogan ist, der an der Wand steht, sondern dass wir das wirklich so leben können. Und ich möchte dir danken, dass in all den Schwächen und Gemeinde ist immer ein Ort, wo es nicht perfekt ist, dass du einfach da bist. Lob und Ehre sei dir dafür.
Ja, und Vater, wir kommen mit der Bitte zu dir, dass du in unserer Stadt relevant bist. Herr, dass du gesehen wirst, dass du gehört wirst, dass Menschen dich finden können. Herr, und wir als freie evangelische Gemeinde, wir stehen auch nicht alleine hier, um dich zu bezeugen, um von dir zu reden, um dich den Menschen nahe zu bringen, sondern es sind viele andere Gemeinden auch da. Und ich bitte dich, dass wir in einem guten Miteinander den Dienst, die Aufgabe, Zeugnis für dich zu sein, erfüllen können. Ich bitte dich, dass du uns ausrüstest, dass du uns die Kraft und deinen Geist schenkst, das in guter Art und Weise zu tun. Ich bitte dich, dass wir auch in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, Zeugnis sind für dich, dass wir gesehen werden, dass du gesehen wirst durch uns in dieser Stadt. Durchdringe jeden einzelnen Winkel und zeig uns die Menschen, die du bereit machst, auf dein Wort zu hören, dass wir es ihnen sagen können. Danke, Herr, dass du Sehnsucht hast nach diesen Menschen in dieser Stadt, dass du möchtest, dass Menschen zum Glauben kommen und dass du uns als deine Kinder dazu gebrauchen willst, Werkzeug zu sein.
Ja, Vater im Himmel, wir danken dir, dass du der gute Vater bist und du bist der Schöpfer von Himmel und Erde. Und wir wissen, dass du der Herr bist und die Kontrolle über alles hast, über alles und jeden. Aber wenn wir die Nachrichten anmachen, Herr, dann fragen wir uns manchmal, ja, ist das so? Denn was wir da sehen, ist wirklich angstmachend und besorgniserregend. Herr, wir haben Krisenherde, die neu entflammen, überall auf der Welt gerade. Und ich möchte nur stellvertretend den Nahen und Mittleren Osten nennen oder die Spannung zwischen USA und Nordkorea, Herr, und andere Sachen. Das beunruhigt uns manchmal. Herr, und wenn wir sehen, wie umgegangen wird mit Schwachen, Leuten, die auf der Flucht sind, überall in der Welt, Herr, auch wir als Europäer, wie wir damit umgehen, das macht uns richtig unruhig. Aber wir wissen, dass du der Herr bist. Das wissen wir. Und dass du alles besiegt hast, alles Böse. Herr, wir danken dir, dass du am Ende es auch sichtbar machen wirst, dass du der Sieger bist. Und das macht uns wieder froh. Wir dürfen auf dich harren und auf dich vertrauen, Herr. Und wir bitten dich, dass du immer wieder neu eingreifst mit deiner Gnade, mit deiner Güte und mit deiner Barmherzigkeit und in diese Geschicke der Welt eingreifst und dass du wirkst. Herr, wir bitten dich, sei bei den Schwachen und sei bei denen, die dich brauchen und die unterdrückt sind. Herr, und hilf, dass wir Christen überall Salz und Licht sind. Gib uns diese Gnade, Herr, hilf. Danke, dass du das machen wirst. Und danke, dass wir in dir Frieden haben dürfen und auch Ruhe. Danke. Amen.
Darf ich vielleicht noch gerade einen Satz sagen? Das, was Tom gerade gebetet hat, haben wir in der letzten Woche erlebt. Wir haben als Gemeindeleitung den Pastor von Kirche im Pott eingeladen, die hier im November beginnen werden mit ihrer Arbeit. Und er hat das ganz toll gefunden, dass wir ihn einfach offen hier begrüßt haben. Und wir haben gesagt, das ist keine Konkurrenzveranstaltung, sondern das einfach eine Erweiterung ist. Dortmund ist so groß und da gibt es sicherlich Platz auch noch für andere Gemeinden. Das war aber ein sehr, sehr geistliches, gutes Zusammensein.
Also als, ich würde sagen, sportliche Ballvorlage für die Predigt habe ich einen Text mitgebracht aus Josua 3. Ich lese die Verse 7 bis 17. Und der Herr sprach zu Josua: Heute will ich beginnen, dich in den Augen von Israel groß zu machen, damit sie erkennen, genauso wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Du aber befiehl den Priestern, die Bundeslade tragen. Wenn ihr an das Ufer des Jordan kommt, so bleibt im Jordan stehen. Und Josua sagte zu den Söhnen Israel: Tretet heran und hört die Worte des Herrn, eures Gottes. Und Josua sagte: Daran sollt ihr erkennen, dass der lebendige Gott in eurer Mitte ist und dass er die Kaaniter, Hethiter, Heviter, Persiter, Gigashiter, Amoriter und Jebusiter ganz bestimmt vor euch vertreiben wird. Siehe, die Lade des Bundes des Herrschers der ganzen Erde zieht vor euch her in den Jordan. Nun denn, nehmt euch 12 Männer aus den Stämmen Israels, je einen Mann für jeden Stamm. Und es wird geschehen, sobald die Fußsohlen der Priester, die die Lade des Bundes tragen, im Wasser des Jordans stille stehen, wird das Wasser des Jordans, das von oben herabfließende Wasser, abgeschnitten werden und es wird dastehen wie ein Damm. Und es geschah, als das Volk aus seinen Zelten aufbrach, um über den Jordan zu ziehen, wobei die Priester, die Bundeslade trugen, vor dem Volk herzogen und als die Träger der Lade an den Jordan kamen und die Füße der Priester, die Lade trugen, in das Wasser des Jordans tauchten. Der Jordan aber führte zu der ganzen Erntezeit Hochwasser. Da blieb das von oben herabfließende Wasser stehen. Es richtete sich auf wie ein Damm, sehr fern bei der Stadt Adam, die bei Zaretan liegt. Und das Wasser, das zum Meer der Steppe, dem Salzmeer hinabfloss, verlief sich völlig. So zog das Volk hindurch gegenüber von Jericho. Und die Priester, die die Lade des Herrn trugen, standen festen Fußes auf dem Trockenen, mitten im Jordan. Und ganz Israel zog auf dem Trockenen hinüber, bis die ganze Nation vollständig den Jordan überquert hatte. Als Überleitung zur Predigt singen wir noch das Lied »Herr, füll mich neu«.
Wir haben die alttestamentliche Lesung gehört und in meiner Predigt beziehe ich mich immer wieder einmal darauf. Israel war aus Ägypten geflohen. Das hatten sie nicht aus eigener Kraft und nach eigenem Duktus hinbekommen, sondern Gott hatte sich ihrer angenommen. Ich habe euer Elend gesehen und ich will nicht weiter zuschauen, sondern euch herausführen, mein Volk, aus der ägyptischen Knechtschaft. Der Aufbruch Israels aus Ägypten war gelungen durch die Kraft Gottes. Dann folgt eine Zeit, wo Israel durch die Wüste wandert. Viele Jahre der Umwege, Jahre vieler Schwierigkeiten, Jahre des häufigen Abfalls von Gott und der Zuwendung zu Dingen, die Gott nicht gefielen, die dem Herrn dieses Volkes nicht gefielen. 40 Jahre vergingen, 40 Jahre Wüstenwanderschaft. Und dann diese Szene, von der wir eben hörten: Mose, der große Führer des Volkes, ist gestorben, Josua, sein Nachfolger, steht mit dem ganzen Volk am Jordanfluss. Und nun soll es dazu kommen, dass sich erfüllt, was Gott dem Volk verheißen hat, nämlich der Überschritt in das verheißene Land. Aus der Knechtschaft in Ägypten durch die Wüste hindurch in das verheißene Land. So stehen sie an dem Jordanfluss und es ist die Zeit des Starkregens. Und was das bedeutet, erleben wir in diesen Tagen immer wieder einmal. Der Jordan tritt über seine Ufer, ein Hinüberschreiten ist vollkommen unmöglich. Wie soll das gelingen? Da spricht Gott mit Josua und sagt ihm, was wir eben hörten, nämlich: Die Priester sollen in die Jordanflut hineintreten mit der Bundeslade, also mit der Lade, die die Gegenwart Gottes bezeugt, diesen Schritt des Glaubens tun, mitten in die Fluten hinein. Dies alles, so lesen wir dann später vom Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 11, dies alles geschah in vorausdeutender Weise für euch, die Gemeinde Jesu. Wir lesen also als Christen das Alte Testament in vorausdeutender Weise auf unsere Gegenwart, auf das, was uns geschieht. Das verheißene Land des Neuen Testamentes ist Christus. Das verheißene Land des Neuen Testamentes ist die Gegenwart Christi in uns durch seinen Heiligen Geist. Als Christen nehmen wir kein Land an, in dem wir leben. Wir verschieben nicht irgendwelche Landesgrenzen, sondern das Land, in dem wir leben, ist das Leben in Christus und des Christus in dir. Und wenn ich dich jetzt frage, der du getauft bist und an Jesus Christus glaubst, wie bist du dahin gekommen? Wie bist du zu diesem neuen Leben in Christus gelangt, zu diesem Christus in dir und du in ihm? Was berechtigt dich also heute zur Abendmahlsteilnahme? Was berechtigt dich an diesem Sonntagmorgen zu dem Tischen hinzugehen und das Abendmahl zu feiern? Aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. So lesen wir in Epheser 2, Vers 8. Aus Gnade seid ihr gerettet, nicht aus euch, nicht aus eigenem Vermögen. Gottes Gabe ist es, der Glaube an Christus. Er berechtigt dich, zum Mahl zu kommen, Gemeinschaft mit dem auferstandenen Christus zu haben. Der Glaube an Christus, dass du dich auf ihn verlässt, was er für dich getan und bewirkt hat, das berechtigt dich zur Mahlgemeinschaft. Durch den Glauben bist du im verheißenen Land angekommen, du und Christus in dir. Auf euren ausliegenden Handzetteln findet ihr dazu den Bibeltext, der das in ganz klarer, eindeutiger Weise sagt. Es sind die Einsetzungsworte aus dem Korintherbrief, die wir nachher noch einmal hören werden, wenn wir das Mahl feiern. Paulus schreibt: Ihr seid doch verständige Leute. Beurteilt selbst, was ich euch sage. Denkt an den Segensbecher, über den wir beim Mahl des Herrn das Segensgebet sprechen. Gibt er uns nicht teil an dem Blut, das Christus für uns vergossen hat? Denkt an das Brot, das wir austeilen. Gibt es uns nicht teil an seinem Leib? Es ist nur ein einziges Brot. Darum bilden wir alle, auch wenn wir viele sind, einen einzigen Leib, denn wir essen alle von dem einen Brot. Der Kelch, der Segensbecher, gibt er uns nicht teil an dem Blut, das Christus für uns vergossen hat? Anteil am Blut von Christus. Luther: Gemeinschaft mit dem Blute Christi. Was heißt denn das eigentlich? Wie soll man das wechseln? Was bedeutet das für dich und mich, die wir zum Abendmahl gehen? Nun, zunächst ist mit dem Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat bei seinem Tod, der Aspekt der Vergebung benannt. Uns ist unsere Schuld, dir ist deine Schuld vergeben, all das, was dich von Gott, dem Vater, trennt. Und das ist gleich einer Befreiung, wie sie Israel erlebt hat, als es aus Ägypten geführt wurde. Das alles geschah uns zum Vorbild, also auch wir sind Befreite. Befreite nicht von der Macht eines Volkes, der Ägypter oder sonst irgendeiner vorherrschenden Macht, sondern befreit aus der Macht der Sünde, befreit durch die Vergebung, die wir empfangen haben. Wir konnten uns nicht selber diese Vergebung zusprechen. Wir konnten nicht zu Gott hingehen und sagen: Hör mal, ich habe viel Unsinn gemacht in meinem Leben, jetzt ist aber doch wieder alles in Ordnung, weil ich das sage. Sondern es ist in Ordnung gekommen, weil Christus sein Leben für dich gegeben hat. Das ist also, das meint Gemeinschaft haben mit dem Blut von Christus. Erstens Vergebung unserer Schuld. Und zweitens, wir haben den Geist Gottes empfangen. Wir sind gekommen in das verheißene Land, nicht das Land Kanaan, sondern das Land in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Ihr habt den Geist Gottes empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Und weil ihr diesen Geist habt, können wir rufen: Aber, lieber Vater. Ihr habt den Geist Gottes empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Wir sind im verheißenen Land durch Christus, durch den Empfang des Heiligen Geistes. Und so geschah also auch dies vorausdeutend für uns: Unser verheißenes Land wurde uns von Gott durch den Geist gegeben. Diese Gemeinschaft mit dem Vater, den wir Abba nennen, lieber Vater, Papa, das ist das verheißene Land des Neuen Testaments. Und das bedeutet nun Gemeinschaft mit Christus. Es betrifft also einerseits unsere Vergangenheit, die Erlösung von der Schuld, die Wiedergeburt zu neuem Leben. Und es betrifft eben dieses neue Leben in der Gemeinschaft mit Jesus. Durch Jesus bist du dorthin gelangt, in das verheißene Land, ausgerüstet mit dem Heiligen Geist, um darin, in diesem verheißenen Land nun zu leben, das Leben mit Gott zu gestalten. Doch viele Christen, und vielleicht zählst du auch dazu, wollen das verheißene Land aus eigener Kraft erobern. Du bist wiedergeboren. Du hast erfahren, dass dir deine Schuld vergeben ist. Aber das verheißene Land, das willst du nun aus eigener Kraft gestalten und erobern. Die eigenen Negativerfahrungen bei diesem Versuch haben dich allerdings überzeugt, dass du dich noch mehr in die Fluten des Jordans stellen musst. Ich spreche im bildlichen Vergleich. Es geschah ja vorbildlich, vorausdeutend für uns. So viel strömendes Wasser, da muss ich stark sein. Und so stehst du am Jordan, an deinem persönlichen Jordan, an den Herausforderungen deines Lebens, an der Versuchung zur Sünde und Schuld, an der Loslösung von Christus. Du stehst an deinem Jordan, deine Alltagsversuchungen, Alltagsherausforderungen. Und du fragst dich, wie du es denn nun anstellen kannst, diesem Strom der Versuchung, dem Strom des Zweifels, des Streits, des Unglaubens und deiner Müdigkeit und deiner Lustlosigkeit, wie du dem entkommen sollst, wie du dem entgegentreten sollst, der fehlenden Freude aus eigener Kraft, das willst du schaffen. Und so stürzt du dich in die Fluten. Und du erlebst, dass du dich gegen dich, die dich umgreifende Strömung, chancenlos bist. Im Urlaub waren meine Frau und ich, Martina, in Bayern. Und wir standen am Oberlauf der Isar. Und ich habe gedacht, wenn du da reinsteigst, dann hilft dir dein Rettungsschwimmerabzeichen auch nichts. In diesen Fluten ertrinkt jeder Mensch. Die umgreifende Strömung, die dich in deinem Leben umfängt, gegen die kommst du allein nicht an. Du gehst mit aller Kraft dagegen an, aber du wirst mitgerissen. Du kämpfst dich müde und du wirst erschöpft und desillusioniert wirst du irgendwann und irgendwo ans Ufer gespült und da liegst du dann, bis du dich aufrappelst und es von Neuem versuchst und dasselbe Desaster abermals erlebst. Findest du dich in deinem Glaubensleben in dieser Schilderung wieder? Dann möchte ich dir sagen, Glaube mit Christus im verheißenen Land liegt nur einen Glaubensschritt voraus. Wenn alles das, was im Alten Testament dem Volk Gottes auf seiner Wanderung widerfuhr, in vorausdeutender Weise für uns geschah, dann ist die Botschaft klar. Das verheißene Land ist immer nur einen Glaubensschritt voraus. Nicht den einen Schritt deiner entschiedenen und noch energischeren Anstrengung, sondern den Schritt entschlossenen Glaubens. Kennst du diese Stimme in dir? Gib dir mehr Mühe, dann wird dich der Heilige Geist erfüllen. Wie oft und entmutigt sitzen wir dieser Lüge auf? Das hieße, den Schritt in den Jordan, ins verheißene Land aus eigener Kraft und aus eigenem Entschluss tun zu wollen. Gib dir mehr Mühe, streng dich tüchtig an, dann kommt der Heilige Geist, dreht die Verhältnisse auf den Kopf. Hätte es Josua und das Volk damals auf diese Weise versucht, was wäre denn dann geschehen? Wenn die gesagt hatten, yo, dicke Flut, wir treten jetzt ein, alle Mann da durch, die wären alle ersoffen. Sie hatten doch überhaupt nicht die Macht, dafür zu sorgen, dass sich das Wasser des Jordans am Oberlauf staute zu der Zeit, wo sie da unten standen und hinüberkommen wollten. Wenn wir es anders versuchen, als es Josua tat, das hieße 40 Jahre unerfüllte Wüstenwanderung in einem Leben als Christ. Ein solches Leben, das lohnt sich nicht. Das hieße 2000 Jahre nach der Auferstehung Jesu und 2000 Jahre nach der Ausgießung des Heiligen Geistes es auf eigene Kappe versuchen. Das kehrt die Verhältnisse in fataler Weise um, als wäre das verheißene Land mit Mut, Kraft und Anstrengung zu erobern, als wäre so das verheißene Land für dich persönlich zu erobern oder für uns als Gemeinde. Vielleicht hältst du dich immerzu bei dir auf, bei deinen Plänen, bei deiner Not, bei deinen Niederlagen, deinen Fragen, deinem Zweifel, dein Durst, dein Hunger. Du beschäftigst dich fortwährend mit dir selbst. Und auch der Gemeinde kann das geschehen. Sie beschäftigt sich dann kollektiv ständig mit sich selbst. Und weil wir bei uns sind und nicht beim Herrn, weil wir auch als Gemeinde bei ihm nicht sind, sehen wir uns im Zentrum unseres Glaubens. Und du siehst dich nicht bei Jesus. Du siehst dich im Zentrum deines Glaubens, nicht Jesus. Und dabei kannst du entweder nach außen gerichtet sein, nach außen orientiert sein oder nach innen gewendet. Nach außen gerichtet sieht es so aus, du bist stolz auf die eigene Frömmigkeit und du schielst auf andere. Du bist von ihrem Urteil abhängig und auf sie fixiert. Du vergleichst dich mit anderen Christen und womöglich klopfst du dir auf die eigene Schulter. Danke, Herr, dass ich nicht so bin wie die. Die Nichtchristen, vielleicht auch meine Mitgeschwister. Begleitet wird das von dem Wunsch, wenn nicht Menschen, so doch zumindest den Engeln und Gott selbst aufzufallen, anerkannt zu sein, gefragt und mit Beifall bedacht von den himmlischen Heerscharen. Orientierst du dich derart nach außen, bringt es nach ungezählten Niederlagen den nach innen gerichteten Christen in dir hervor. Statt Eigenlob, das tauschst du jetzt gegen Selbstmitleid. Dann bist du immerzu mit deinen eigenen persönlichen Empfindungen befasst, mit deiner Selbstverurteilung. Ach, ich bin ja so ein Schlechter. Mit deiner Verzweiflung über dich selbst bist du immerzu beschäftigt, immer bei dir. Du verlernst und vergisst das konkrete Handeln. Tief verunsichert, hilfesuchend, fragst du alle Welt um Rat, ohne dir je helfen zu lassen. Und mit jedem neuen vergeblichen Versuch, Jesus ganz hingegeben zu sein, wird es immer schlimmer mit der Eigendrehung. Doch ihr Lieben, Heiligung und in diesem Themenfeld bewegen wir uns in meiner Predigtreihe in diesem Jahr. Heiligung, geistlicher Aufbruch, beginnt mit der Zusage Gottes. Und es gelingt auch nur im neuen Land zu leben mit der Zusage Gottes. Und ich möchte dich einmal fragen, was ist denn überhaupt schwerer auszuhalten? Als Unerlöster zu leben, als Unerlöster zu leben oder als Erlöster unerlöst zu leben. Ich schaue mir die Menschen an und ich sehe da viele Unerlöste, also Menschen, die keinen Glauben an Christus haben. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass das das schlimmste Erleben eines Menschen ist. Ich sehe Christen. Die sind erlöst, die sind wiedergeboren. Du bist wiedergeboren, du bist versetzt in die Gemeinschaft mit Jesus Christus und dennoch lebst du als ein Erlöster wie ein Unerlöster. Und ich glaube tatsächlich, Letzteres ist qualvoller. Und ich meine, es ist die Quälerei nicht weniger Christen. Und ich bin überzeugt, wenn die Unerlösten das sehen, lassen sie sich nicht einladen. Wozu auch? Als Erlöster unerlöst zu leben, das ist nun wirklich nicht anziehend. Ich rede von dem Versuch, aus dir heraus heilig zu sein. Das ist vielleicht die größte Qual wiedergeborener Christen. Und so bleiben wir in der Wüste. Und ob deine Wüste darin besteht, dass du nach außen oder nach innen orientiert bist, läuft auf das Gleiche hinaus. Ob du mit Selbstmitleid oder mit Eigenlob erfüllt bist, es läuft auf das Gleiche hinaus. Du bleibst darin ein Unerlöster. Ob du Erfolg hast in der Anstrengung, heilig zu sein oder nicht, du bist in jedem Fall mit dem Glauben an dich selbst beschäftigt und nicht mit dem Glauben an Christus in dir. In der Wüste versäumen wir, im Glauben zu leben. In der Wüste kämpfst du die eigene verlorene Schlacht, eine verlorene Schlacht nach der anderen. Und das Paradoxe ist, durch Christus, durch die Vergebung bist du ja aus deinem Ägypten schon längst befreit. Du bist in das verheißene Land gekommen. Jesus hat für dich den Sieg errungen, die Vergebung deiner Schuld am Kreuz, und er hat dir den Geist Gottes geschenkt. Davon sprechen die Abendmahlsworte. Denkt an das Brot, das wir austeilen. Gibt es uns nicht Teil an seinem Leib? Und die Antwort der Gemeinde ist Halleluja, ja. Früher in einer anderen Gemeinde, in der ich war, wurde diese Frage immer so gestellt. Gibt es uns nicht Teil an seinem Leib? Und die Gemeinde sagte, ja. Nein, das ist ein Halleluja. Ein Dankesruf, ein Feiern, ein Fest. Denkt an das Brot, das wir austeilen. Gibt es uns nicht Teil an seinem Leib? Jo, super, das ist es. Das glaube ich. Es ist nur ein einziges Brot. Darum bilden wir alle, auch wenn wir viele sind, einen einzigen Leib. Denn wir essen alle von diesem einen Brot. Ja, Amen, so ist das. Jede Mahlfeier ruft uns also immer wieder auf, ruft dich aus, gib den Kampf aus eigener Kraft aus, du bist im verheißenen Land. Es ist nur einen Glaubensschritt voraus, diesen Schritt im Glauben zu tun, darauf kommt's an. Und so leben wir in vorweggenommener Erfüllung, im Glauben den Sieg als Tatsache vorwegnehmen, darum geht es. Und so geschah es bei der Jordanüberquerung. Und wenn ihr hineintretet in die Fluten, wird es sich oben stauen und nach unten abfließen. Ein Glaubensschritt voraus. Und das geschieht nicht aus eigener Kraft, aus eigener Vollkommenheit, aus irgendeinem Verdienst, all das nicht. Aber die Glaubensannahme bestätigt Gott, indem er es dich erfahren lässt. Ich glaube, wir wollen häufig erst die Erfahrung haben und dann sagen, wenn ich das alles erfahren habe, dann glaube ich auch. Aber die Glaubensannahme bestätigt Gott, indem er es dich erfahren lässt. Das Klagen, Zweifeln, Hadern, das Streiten hat dann ein Ende. Du hörst auf, dich mit anderen zu vergleichen. Daran merkst du, dass du diese Erfahrung des Geistes Gottes in deinem Leben hast. Du gewinnst Gewissheit in deinen eigenen Entscheidungen. Du musst nicht ständig auf die anderen schielen. Darin erfährst du, dass dich der Geist Gottes leitet. Selbstlob und Selbstmitleid nehmen von dir Abstand. Das wird nicht mehr dein Problem sein. Du findest Halt in der Zusage, dass dir der Heilige Geist gegeben ist, und nicht durch eigene Mühe erbettelt wird. Glaube meint tatsächlich Glauben. Das Substantiv Glaube wird zum Verb. Ich glaube. Ich bin in das neue Leben hineingeboren, in das verheißene Land versetzt, in die Gemeinschaft mit Christus gestellt. Ihr seid die auserwählte Priesterschaft, ihr seid das Volk seines Eigentums. Die Bibel spricht im Neuen Testament immer und immer wieder davon. Das verheißene Land, Christus in dir und du in Christus wird durch Glaube in Besitz genommen. Und deswegen möchte ich euch sagen, dir persönlich und auch uns als Gemeinde, ich und wir und du und ich, wir als Gemeinde haben Anteil an seinen Gaben. Und weil das uns gegeben ist, und weil das feste steht in dem Kreuz Jesu, immer uns vor Augen steht, finden wir zu einer Umkehr, die in Christus Gewissheit sucht. Und wenn du die Christus Gewissheit, wenn du in ihm Gewissheit findest, verändert das dein Leben, nicht umgekehrt. Dadurch, dass du versuchst, dein Leben zu verändern, wirst du des Christus nicht gewiss. Denn irgendwas fehlt immer. Umkehr, die in Christus Gewissheit sucht, das ist es, was Gottes Geist in uns wach ruft. Bitte um Hilfe. Bei dem, was du tust in deinem Alltag, das ist es, was sein Geist in dir als Ruf an Gott weckt. Und Lob Gottes, der alles für dich getan hat und dich mit dem Heiligen Geist ausgerüstet hat. Ihr Lieben, was soll man anders tun, als dafür Gott zu loben und mit einem lauten Amen zu antworten? Gott loben, dass wir in das verheißene Land durch die Gemeinschaft mit Jesus Christus hineingekommen sind und darin leben. Dankbarkeit, die dich in der Gemeinschaft mit Jesus frei aufatmen lässt. So haben wir Anteil am Blut, an der Gemeinschaft mit Christus. Das meinen diese sehr verdichteten Worte des Apostel Paulus. Dahinter steckt ein ganzer Glaubenskosmos, eine tiefe Glaubenserfahrung, eine tiefe geistliche Wahrheit. So haben wir Anteil am Blut, an der Gemeinschaft mit Christus. Und das mit Jesus und mit dem ganzen Himmel zu feiern, dazu bist du jetzt eingeladen im Abendmahl. Und ich lade dich ganz herzlich dazu ein. Es ist der Christus, der dich ruft. Und wenn du diesem Ruf in beschriebener Weise einfach Folge leisten möchtest, dann komm herzu. Es ist alles bereit. Amen.
Ja, jetzt wahrscheinlich rutschen jetzt schon die Riegers auf ihrem Stuhl rum. Nein, wir wollen nicht vergessen. Jetzt seid ihr dran. Wo sind sie? Wir wollen euch heute in die Gemeinde aufnehmen. Ja, ihr habt euch neu schon vorgestellt und seid mit viel Applaus empfangen wollen und das wollen wir jetzt auch geistig fortsetzen und das müssen feiern.
Genau. Arne. Zu der Abendmahlsgemeinschaft dürfen wir immer wieder Leute in unsere Mitte aufnehmen. Da wird das also ganz handgreiflich, was wir feiern. Wir sind ein Leib, weil wir alle Anteil an dem Christus haben. Und ihr beide habt um Aufnahme in die Gemeinde gebeten. Wir haben euch vorgestellt im letzten Sonntag und heute dürfen wir euch aufnehmen. Ich habe euch ein Bibelwort ausgesucht. Für beide das Gleiche übrigens oder dasselbe sogar. Macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn umgibt euch wie eine schützende Mauer. Macht euch keine Sorgen, denn die Freude am Herrn umgibt euch wie eine schützende Mauer. Das steht im Propheten Nehemia 8. Und damals wurde eine große Mauer gebaut um Jerusalem. Und die Menschen waren in Sorge, so wie wir auch in Sorge sind um mancherlei. Und diese Mauer, die gebaut wurde, war ein Zeichen für die Fürsorge und den Schutz. Aber wenn man in der Geschichte weiterschaut, ist diese Mauer gefallen. Diese Mauer, die Menschen bauten. Sie hat nicht standgehalten den Wüsterneien der umliegenden Völker. Und der Prophet deutet es schon an. Macht euch keine Sorgen, denn nicht die Mauer, sondern die Freude am Herrn umgibt euch wie eine schützende Mauer. Ein großartiges Wort. Tatsächlich die Freude am Herrn, das ist unsere Stärke, das ist das, was uns Kraft gibt. Und die umgibt uns und euch wie eine schützende Mauer. Und wir allesamt sind hineingenommen in die Gemeinschaft des Christus um uns herum. Wir freuen uns sehr über eure Aufnahme und lasst uns fröhlich feiern inmitten der Mauer Gottes. Willkommen.
Ja, wir wollen auch für unsere Mitglieder noch beten und ich bitte dazu, dafür zu aufstehen. Ja, lieber Jesus, hab Dank für Rigas. Dank, dass du sie uns einverleibst, dass du sie in deinen Leib einfügst. Wir werden dadurch stärker und wieder um ein paar Gaben reicher. Und wir sind gespannt, wie du sie gebrauchst, und aber auch in aller Ruhe, dass sie es nicht gleich vereinnahmt fühlen, sondern sich umschauen in der Gemeinde, wo sie gebraucht werden und wo du sie hinhaben willst. Aber zunächst mal wollen wir sie begrüßen und ihr in unsere Mitte nehmen und sie herzlich willkommen heißen, auch in dir. Und ich wünsche mir, dass sie diese Fackel, die sie selber tragen, auch wirklich in uns hineintragen und Licht bringen, dass sie uns bereichern, viele neue Gedanken und Ideen mitbringen. Und ich bin gespannt, wie du sie in unsere Gemeinde aufstellst. Danke, dass wir das heute feiern dürfen, und ich bitte dich um deinen Segen für die Rigas. Amen.
Amen. Ja, und wie immer kriegt ihr auch eine Urkunde, jeder Designer. Warte mal, Kirsten, das ist richtig. Und ihr kriegt dieses wunderschöne Tütchen zur eigenen Lektüre. Guckt mal, was da drin ist. Es ist immer dasselbe, aber macht trotzdem Freude. Also herzlich willkommen euch. Ja, und wir wollen jetzt das Abendmahl feiern und wir hören dazu auf die Einsetzungsworte. Und ich lese die aus dem Lukas-Evangelium. Als die Stunde gekommen war, setzte sich Jesus zu Tisch und die Apostel mit ihm. Er sagte: Ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde es erst wieder feiern, wenn das, worauf jedes Passamahl hinweist, in der neuen Welt Gottes zur Erfüllung gekommen ist. Dann nahm er den Becher mit Wein, sprach darüber das Dankgebet und sagte: Nehmt diesen Becher und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde erst wieder Wein trinken, wenn die neue Welt Gottes da ist. Dann nahm Jesus ein Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für dich getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher mit Wein und sagte: Dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der in Kraft gesetzt wird durch mein Blut, das für euch vergossen wird. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns einlädst zu deinem Mahl. Und wir sprechen darauf das Amen. Denn die Gemeinschaft mit dem Kelch in deinem Blut ist tatsächlich die Teilhabe an deinem Leben in Ewigkeit und schon jetzt. Danke, dass du uns in eine Gemeinschaft miteinander stellst. Danke, dass du unser König bist, unser Herr, unser Erlöser, unser Tröster und Fürsprecher. Dass du es bist, der uns die Kraft gibt, die uns selber fehlt. und dass du ein Erbarmer bist über unsere eigenen Schwäche. Darum loben wir dich, Herr. Darum beten wir dich an. Amen. Ich bitte die Helfer, zu den Tischen zu gehen und euch dem zuzugruppieren. Los geht's.
Jesus, Herr, ich denke an dein Opfer. Du gabst dich ganz hin bis in den Tod. Daran haben wir uns erinnert im Abendmahl. Aber dabei ist es nicht stehen geblieben. Und nun ist er erhöht. Als König im Himmel, den wir anbeten dürfen. Und er hat uns mit neuem Leben reich beschenkt. Und darüber wollen wir staunen. Ich denke an dein Opfer, du gabst dich ganz hin, bis in den Tod. Du hast mich mit neuem Leben reich beschenkt und nun stirb ich staunend vor dir. Nun steh ich staunend vor dir. Wieder schau ich hin zum Kreuz, wo du für mich starbst, ergriffen von der Gnade und zerbrochen im Geist. Wieder dank ich dir, Herr, wieder geb ich mein Leben dir. Nun bist du an den höchsten Ort, König der Himmel, dort werde ich knien. Wenn ich an die Gnade meiner Rettung denk, werde ich mit Lobpreis erfüllt. Werde ich mit Lobpreis erfüllt. Und wieder schau das Kreuz, danke für das Kreuz, mein Freund. Danke für das Kreuz, danke für das Kreuz, danke für das Kreuz, mein Freund. Und wieder schau ich ganz im Kreuz, wo du für mich schaffst, ergriffen von der Gnade und in Geist. Wieder dank ich dir, Herr, wieder geb ich mein Leben hin. Egal, wo ich mich aufhalte, egal, wo ich mich bewege, Jesus ist schon längst da. Und wenn ich auch fliehe, wenn ich irgendwo hingehen wollte, trotzdem ist er mir nah. Und er kennt mich und er liebt mich, so wie ich bin. Das ist der große Ausdruck seiner Liebe zu uns.
Stehe, du warst schon da. Wenn ich auch fliehe, du bist mir nah. Was ich auch denke, du weißt es schon. Was
ich auch fühle, du wirst verstehen. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Du kennst mein Herz, die Sehnsucht in mir. Als wahrer Gott und Mensch warst du hier. So wie du, Lobpreis sei dir.
bin ich vor dir. Liebe und Wahrheit finde ich hier. Gnade hat mich frei gemacht. Ich bin hierher gebracht. Durch deine Liebe lebe ich frei. Ich gebe dir mein Leben neu und so stehe ich vor dir.
Wir gehören zu dir, weil du uns frei gemacht hast, Herr. Du hast uns in ein neues Leben hineingestellt. Das ist nicht aus eigener Anstrengung und wir leben es auch nicht aus eigener Anstrengung, sondern wir leben es mit dir, weil du in uns lebst und durch deinen Heiligen Geist uns begleitest. Du bist der Herr, der alle Voraussetzungen geschaffen hat. Du bist der Herr, der uns kennt, uns liebt. Du bist der Herr, der um alles in unserem Leben weiß und du bist der Herr, der mit uns geht. Herr, das befreit mich. Herr, das lässt mich staunen, das lässt mich einfach jubeln, Herr. Weil ich nicht alleine bin, sondern weil ich weiß einfach, ich bin geborgen. Ich lebe ein Leben in deiner Gegenwart und mit dir. Das tut mir gut, Herr.
Quellen will ich trinken, von diesem Wasser lebe ich. In diesem Meer will ich versinken, von allen Seiten umgibst du mich. Denn alles Leben kommt von mir und fließt zurück.
Zu dem, der ewig bleibt und alles für mich ist.
So wie ein
Ozean,
so weit, so tief, so will ich ruhen, den Himmel weit geöffnet sehen. Denn alles Leben kommt von dir und fließt zurück. Und in der ewig bleibt und alles für mich ist. So wie ein und fließt zurück, zu dem er ewig bleibt und alles für mich ist.
So wie ein Ozean, so weit, so tief, so mächtig, so wie ein Ozean. Deine
Amen.
Ja, wir sind kurz vorm Ende dieses wunderschönen Gottesdienstes und bevor wir uns gleich unter den Segen stellen, den Arne uns zuspricht, möchte ich noch einladen für Gespräch und Gebet. Da werden Mitarbeiter zur Verfügung stehen, die zuhören, die beten wollen, die Zeit haben, die zuwenden. Wenn es also bei dir ja, Gesprächsanlässe gibt, wenn du vielleicht bei dir unerlöste Ecken in deinem Leben noch weißt oder wenn du irgendwo an einer Stelle noch am Jordan verharrst, dann ist jetzt Gelegenheit, vielleicht das im guten Gespräch einen Schritt weiter zu bringen, dass du vielleicht auch mal so einen großen Zeh in den Jordan steckst und schaust, was passiert. Ja, wir stehen auf zum Segen und bleiben zum anstehenden Schlusslied noch sehen.
Ja, meinerseits möchte ich euch jetzt noch einen sehr schönen Sonntag wünschen. Alle, die noch in Urlaub fahren, macht es gut. Und ich möchte einladen für morgen Abend, 19 Uhr, Raum der Stille, eine Dreiviertelstunde mit Gott. Vielleicht willst du dabei sein. Der Raum der Stille, den erreicht man über diesen Parkplatz hier unten in den Keller. Aber wir sitzen da nicht im Keller, sondern im Lichte Gottes. Und auch da geht es noch einmal um das verheißene Land, in das wir gerufen sind. Ich fand es Anfang des Gottesdienstes sehr schön, wie uns Stefan hineingenommen hat mit diesem Bibelwort aus Jesaja 30. Und deswegen möchte ich das auch an den Ende des Gottesdienstes stellen. Der Herr wartet sehnlich auf den Augenblick, an dem er sich wieder deiner zuwenden kann. Er will seine Macht zeigen und sich über euch erbarmen. Denn er ist ein Gott, der dem Recht Geltung verschafft. Wie glücklich sind alle, die ihre Hoffnung auf ihn setzen, alle, die auf ihn harren. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre dein Herz und deinen Sinn in Jesus Christus, deinem Herrn. Amen.